Habe ich so ein bisschen vor, mit euch mal so eine lockere Predigtreihe zu machen, also immer wenn ich mal da bin, ne? Mal über dieses Thema, was uns so prägt, unsere Prägungen, und möchte heute gerne mal mit dem Thema anfangen, was im Herzen ist. Ja, habe ich da mal so als Erinnerung, ihr müsst das vielleicht das erste Mal einschalten. Jetzt, ja, was im Herzen ist, soll uns heute mal ein bisschen beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses geflügelte Wort kennt: Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Ja, ich kenne das vielleicht. Und ich kann das also bezeugen, dass das stimmt. Ja, das ging uns sicher allen schon mal so, dass wir Gutes tun wollten, manchmal vielleicht auch ganz ohne das Wissen dessen, dem wir das Gute tun wollen, und das ging dann total in die Hose. Ja, und Adam war ja heute schon mal ein Thema, und da habe ich mich so erinnert dran, das ist mir mal mit ihm passiert, als wir hier nach Hartmannsdorf gezogen sind, das ist ja nur knapp 11 Jahre her. Da wurde er dann eingeschult, dort in Hartmannsdorf, in die Grundschule, noch 4. Klasse. Und es ist immer ein bisschen schwierig, so eine Klasse, ne, wenn die schon 3 Jahre zusammen sind, die kennen sich alle, und da kommt es so als Neuer da neu rein, und da tat mir ein bisschen leid. Und da habe ich ihn dann den ersten Schultag in die Schule gefahren, früh, und dann habe ich mir mal einen Burschen da geschnappt aus der Klasse und habe gesagt: Auf, jetzt kommt der Adam zu euch in die Klasse, er kennt hier niemanden, kannst du dich da mal ein bisschen kümmern um den? So, ne? Da guckte mich so an mit solchen Augen. Ja. Und so, aber ich wollte es einfach Adam ein bisschen erleichtern. Ne? Und als ich ihn dann Nachmittag von der Schule abgeholt hat, da hat er mich ein bisschen angezählt und hat gesagt: Seine Freunde sucht er sich da selber lieber. Ne? Aber ich habe es wirklich gut gemeint. Ne? Ja. Also, so ging es euch vielleicht auch schon mal. Ne? Gut gedacht ist noch lange nicht gut gemacht. Was mich sehr entlastet ist, dass ich mit dem einen oder anderen Bock, den ich so ganz gut meinend da geschossen habe und der mir dann später auch durchaus peinlich war, nicht allein dastehe. Ne? Ich bin beim Bibellesen mal drauf gestoßen, dass David, ja, der König und der große Held im Alten Testament, davor auch nicht gefeit war. Ja, von ihm ist so eine Begebenheit berichtet, er hat es gut gemeint. Und da steht im 2. Buch Samuel im 7. Kapitel. Das wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken. Weil das so ein bisschen zeigt, was war eigentlich so im Herzen von David drin, ja, auch wenn das manchmal komische Blüten treibt. David war ja jetzt nicht gerade mit einem friedlichen Leben gesegnet. Ja, wer so ein bisschen sein Leben kennt, der weiß das. Ja, ich denke schon, dass er danach Sehnsucht gehabt hat, wie wir alle, ja, so im Frieden zu leben und so, ja, sich ein bisschen gemütlich einzurichten. Aber die Umstände brachten es immer wieder mit sich, dass er in Konflikte verwickelt war, in Streit und Krieg und so. Ja, und man muss der Gerechtigkeit halber sagen, dass das meist nicht von ihm ausging. Ja, außer vielleicht, als er sich da mit Goliath angelegt hat. Ja, da hat er gemerkt, also Goliath hat den Herrn gelästert und da hat er gesagt, das geht so nicht. Aber ansonsten ja, schien er den Ärger förmlich anzuziehen. Ja, mit Saul, ja, der ihn als Bedrohung empfand und der ihn jahrelang verfolgte zum Beispiel. Später dann mit den Philistern, ja, für die er ja eigentlich, denen er eigentlich diente und die er da heimlich bekämpfte erst, bis er dann König war und dann als König ganz offen. Er musste mit Abner kämpfen, ja, das war der Heerführer von Saul, der also dem Sohn von Saul die Thronfolge sichern wollte. Und später dann musste er mit den Edomitern kämpfen, um die Südgrenze von Israel zu sichern. Also da war laufend irgendwas los. Und vielleicht denkt der eine oder andere auch, also in meinem Leben ist immer irgendwas. Ja, keine Ruhe mal für irgendwas. Da hat vielleicht ein bisschen Verständnis für David. Unser Bericht im 2. Samuel, im Kapitel 7, beginnt daher mit einer ziemlich ungewohnten Situation. Ja, wir lesen dort: König David konnte in Frieden in seinem Palast wohnen, er war dann schon ein bisschen älter, denn der Herr sorgte dafür, dass ihn die feindlichen Völker ringsum nicht angriffen. Endlich. Endlich. Ja, denken wir vielleicht so. Und ja, so schwere Zeiten überstanden, Krisen durchlebt, ja, sein Lebenswerk errichtet. Ja, Zeit also, sich zurückzulehnen und die Früchte dieses Tuns mal zu genießen. Das war jetzt so der Zeitpunkt, ja, im Leben von David, nach all den Mühen und dem Streit und den Konflikten. Ja, würden wir das nicht auch so machen, ja, uns dann noch sehen? Ja, endlich haben wir es geschafft, alles ja, eingerichtet, jetzt können wir uns ausruhen. Nach allen Lebenskämpfen endlich die Ruhe genießen, wenn Gott sie uns zugesteht, so wie David. Aber David fällt dann bei dieser Erholungszeit etwas auf. Ja, er sitzt da gemütlich in seinem Palast, stell mir das so vor, auf der Terrasse vielleicht, ja, Liegestuhl, ein Kissen im Nacken, ein Drink in der Hand. Ja, und da fällt ihm was auf, ja, schaut da so von seiner Terrasse herab und sieht da die alte, verschlissene und staubige Stiftshütte. Die hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt zu der Zeit. Das war ihm so noch gar nicht aufgefallen, hat er gar keine Zeit dafür gehabt. Ja, so dieses letzte Relikt aus der Zeit der Wanderung Israels durch die Wüste. Ja, diese Stiftshütte, die hat ja wirklich viel mitgemacht, wenn man das mal so liest. Ja, Sandstürme, Flussdurchquerung, Kämpfe und nicht zuletzt auch das tägliche Brandopfer. Sowas hinterlässt ja Spuren. Und nun, fand David, war es der neuen Zeit, ja, der Zeit, in der er nun einen schönen Palast sein eigen nannte und ein großes Reich und irgendwelche Bedrohungen, da war es nicht mehr als Wohnsitz Gottes angemessen. Ja, hat er so von seiner Terrasse geschaut, sagt, das sieht doch jetzt wirklich schäbig aus, das ist doch Gott nicht angemessen. Eines Tages sagte David deshalb zu dem Propheten Nathan, während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt, so kann es nicht weitergehen. So lesen wir es dann. Ist das nicht vorbildlich? Ja, also außer vielleicht, dass er schon eher hätte drauf kommen können. Ja, David fällt auf, dass der eigene Lebenszweck nicht darin besteht, sich sein Leben so angenehm und bequem einzurichten, wie es nur möglich ist. Das ist nicht das Ziel seines Lebens. Ja, das hat er jetzt zwar erreicht, aber das ist nicht der Zweck seines Lebens. Er ist sich bewusst, man könnte sogar sagen, es ist ihm ein Bedürfnis, ja, dass sein Leben dazu dient oder zumindest dienen sollte, Gott die Ehre zu geben. Das ist der eigentliche Zweck seines Lebens, wird ihm bewusst. Da auf der Terrasse, mit dem Drink in der Hand. Ja, Gott groß zu machen, ihn in den Vordergrund zu stellen. Ja, manche Könige damals und auch heute haben das vergessen. Und das ist bestimmt auch eine Anfrage an uns. Welche Ziele bestimmen eigentlich unser Leben und unser Handeln? Ja, was motiviert uns? Was ist so in uns drin? Was prägt uns? Welche Lebensziele? David ist mit dieser Frage auch oder mit diesem Anliegen zu sagen, das ist Gottes Ehre nicht angemessen, ja, so ein verschlissenes Zelt, das Gegenbeispiel zu den Bewohnern von Jerusalem zur Zeit des Propheten Haggai, ungefähr 500 Jahre später, ja, die waren ausgesprochen zufrieden damit, dass sie schöne Häuser hatten und die haben den verfallenen Tempel zu dieser Zeit ja überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und da spricht der Prophet Haggai im Auftrag Gottes aus, dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Was ist also in uns drin? Ja. Fällt uns das auf, dass Gott die Ehre zukommt und setzen wir alles daran oder sagen wir da, also Hauptsache ich. Ich bin ja früher mal Monteur gewesen, noch zu DDR-Zeiten und ein bisschen danach. Und da gab es so diesen Grundsatz, privat geht vor Katastrophe. Kennt das noch jemand? Privat geht vor Katastrophe. Ja, und das heißt, also für die es nicht mehr so wissen, ja, dass Privates hat immer Vorrang. Ja, wie eilig auch ein Arbeitsauftrag war, wie dringend was fertiggestellt werden musste. Wenn etwas Privates dazwischen kam, dann musste das andere warten. Privat geht vor Katastrophe. Und die Frage ist, sind wir heute da frei davon? Von dieser Prägung? Ja, und ich meine das jetzt nicht nur im Bereich der Arbeit. Ja, das ist mir vielleicht erinnern, wenn der Chef jetzt sagt und so, dann kann ich meinen Job verlieren. Na, aber insgesamt sind wir da so frei von dieser Prägung. Privat geht vor Katastrophe. Was ist uns wirklich wichtig? Was geben wir den Vorrang? Ja, ich habe es zum Beispiel mehr als einmal erlebt, ist keine Kritik, ist einfach nur eine Erfahrung, ja, dass etwas, was für die eigene Wohnung nicht mehr gut genug war, durch etwas Neues ersetzt wurde. Ne? Altes Sofa, ne, ich brauche was Neues und so. Was mache ich jetzt mit dem alten Sofa? Wenn ich das wegschaffe, kostet mich Geld. Aber in der Gemeinde, da hättest du noch einen Platz, oder? Kennt ihr das? Oder ein alter Tisch oder ein Bild oder irgendwas. Ehe ich es auf den Sperrmüll schaffe, in der Gemeinde wird es schon noch sein Platz. Ja? Was steckt denn da dahinter? Meine Wohnung schön und für die Gemeinde, da reicht noch so ein altes durchgesetztes Chaiselong oder was. Ne? Wie gesagt, es ist nur eine Erfahrung, keine Kritik. Ja? Weil das steckt so in uns drin. David gibt sich mit diesem Zustand nicht zufrieden. Er hat einen fetten Palast und die Stiftshütte ist verschlissen. Ihm ist die Ehre Gottes wichtig und vielleicht ist es ihm auch unangenehm, dass ihm das nicht eher aufgefallen ist, Aber noch ist für ein Umdenken ja nicht zu spät. So kann es nicht weitergehen. Ja, das ist ihm klar geworden. Ich habe mich mal gefragt, wie reagiert denn nun Gott eigentlich darauf, ja, auf diese Erkenntnis von David? Sagt er nun, oh, endlich hat er es begriffen, ich warte schon so lange? Ja, oder das hat ja wirklich lange gedauert, ehe ihm das aufgefallen ist? Und das könnte man vielleicht sogar verstehen, aber in diese Richtung geht Gottes Reaktion und Botschaft überhaupt nicht. Wir alle, ja, wie David, leben zur Ehre Gottes. Das ist unser Auftrag, das ist deswegen, warum wir leben. Ja. Und diese Ehre Gottes soll durch unser Sein sichtbar werden und unser Sein soll dieser Ehre Gottes dienen. David wird das bewusst und Gott hat durch den Mund des Propheten Nathan nun eine wunderbare Verheißung für ihn. Ja. Was immer du vorhast, tu es, der Herr wird dir beistehen. Das ist mein Satz, oder? Was immer du vorhast, tu es, der Herr wird dir beistehen. Ich muss da vielleicht nachschieben, das ist jetzt kein Satz, den man sich so rausschnippeln kann und sich auf die Brust heften und sagt, also Gott ist immer bei mir. Sondern das hat ja einen Kontext, einen Zusammenhang. Wenn dein Herz darauf ausgerichtet ist, die Ehre Gottes über alles zu stellen, dann, was immer du vorhast, tu es. Das ist der Zusammenhang. Und da muss man sich schon mal prüfen. Wir leben ja von der Jahreslosung her, prüft alles, ne? Da muss man prüfen, was ist eigentlich in meinem Herzen? Bewegt mich das, Gott die Ehre zu bringen? Wenn das so ist, kann ich mich wie David drauf stellen. Ja, was immer du vorhast, tu es, der Herr wird dir beistehen. Solange wir nach der Ehre Gottes fragen und das über alles stellen in unserem Leben, dann dient auch all das Handeln Gottes dazu, dass wir unter dem Segen Gottes stehen. Und es wäre doch schön, wenn wir das empfangen könnten, oder? Wenn das so über unserem Leben stände. Ja, was auch immer du vorhast, tu es. Der Herr wird mit dir sein. Und ich denke nicht, dass das unmöglich ist. Weil die Berichte der Bibel sind uns ja deshalb gegeben, damit wir lernen, was gut vor Gott ist und was richtig ist. Und wenn wir auch so bereit sind wie David, unser Leben Gottes Ehre zur Verfügung zu stellen, ja, dann können wir diese Verheißung auch für uns in Anspruch nehmen. Aber eben auch nur dann. Ja, ein Herz, das für die Ehre Gottes schlägt, das darf um Gottes Hilfe wissen. Und da darf ich jetzt mal zum Anfang zurückkommen. Ja, also gut gedacht. Ne? David hat ja seine Vorstellung, was das Beste ist, was er für Gott und für dessen Ehre tun kann. Ja, er war ja kein kleiner Dummer, ne, sondern er hat sich ja Gedanken gemacht, ja, was wäre jetzt der Ehre Gottes angemessen? Und so hat er sich gedacht, statt eines etwas in die Jahre gekommenen Zeltes möchte ich dem Herrn ein schickes, modernes Haus bauen. Tempel, das wäre mein Ding. Ja, das ist doch gut gedacht, oder? Kann man sagen, ja, das ist eine gute Idee. Ja, Israel muss ja mit den anderen Völkern mithalten, die so um sie herum lebten. Die hatten ja dann inzwischen alle Tempel und so. Und Israel muss da mithalten. Ja, und Gottes Haus soll ja auch was hermachen. Nicht bloß ein paar Wände, so, also Fertigteilbauweise, sondern es muss was hermachen. Ja, die Menschen sollen staunen darüber, wo Gott wohnt und Ehrfurcht bekommen, dass Israels König fähig ist oder auch fähig gemacht, ja, für Gott ein wunderbares Gebäude zur Verfügung zu stellen. Das war so das, was David bewegte, was in seinem Herzen war. Ich will dem Herrn ein Haus bauen, ja, dass die Heiden niederknien. Gut, oder? Kann man mitgehen. Das wäre schön. Bei aller Begeisterung für diesen Plan, ja, bei allem gut gedacht von David, setzt allerdings nun Gott sein Veto dagegen. Ja. Es wäre zwar gut gedacht, aber eben nicht gut gemacht. Und Gott schickt also Nathan zu David und lässt ihm sagen, so spricht der Herr, du willst ein Haus für mich bauen. Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt, seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Während dieser Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt, sie sollten mein Volk weiden, wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich einem von ihnen vorgeworfen, warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? Das ist die Antwort von Gott. Das löscht ein bisschen ab, oder? Ja. Also wir dürfen uns aber daran erinnern, dass Gott sehr wohl das Herzenanliegen von David, ja, und jedes Menschen schätzt, ihm die Ehre zu geben. Das ist ja außer Frage. Gott schätzt das, dass David sich Gedanken macht. Nur sind die Vorstellungen Gottes, wie das geschieht, wie das auszusehen hat, ihm die Ehre zu geben, offensichtlich ein bisschen anders als die von David. Das kann passieren, oder? Ja? Also ich denke schon. David denkt also an eine hohe, schöne, beeindruckende Gebäude, ja, vielleicht auch an wunderbare Tempelgottesdienste mit prächtig gekleideten Priestern, ja, die so innerhalb weißer, wunderbar gestalteter Räumlichkeiten die notwendigen Riten abhalten. Ja, das ist seine Prägung. Ja, also wenn es gut aussehen soll, dann so. Das würde doch mal nicht Juden beeindrucken. Ne? Das wäre ein wunderbares Bild von Gott. Ja, so denkt sich das David. Und ich denke, wir sind da nicht gefeit vor solchen Gedanken. Ja, denn unser menschliches Denken ist ja ganz ähnlich. Oder kann ähnlich sein, ne? Trotz der allerbesten Absichten. So schöne, moderne Kirchenbauten, ja, einladend und hochwertig mit vollbesetzten Stühlen. Ja, das wäre was, oder? Das würde Gott die Ehre machen. Ja, man kann ja manchmal gucken bei Fernsehgottesdiensten und so, was die manchmal für Hallen da haben. Ne? Also wirklich vom Feinsten. Ne? Das macht Gott Ehre. Das ist ja unser Denken oft. Leider, also für David, hat Gott andere Prioritäten. Ja, sie sind hier erwähnt im Text, ja, sie sollen mein Volk weiden. Das heißt also, eure Aufgabe als Leiter ist es, das, ja, jeden Einzelnen zum Ziel zu führen. Ja, das ist meine Predigt für sich eigentlich noch. Ich erwähne das nur kurz, mein Fokus liegt mir heute auf einem anderen Schwerpunkt. Denn Gott macht David klar, dass dessen Pläne nicht mit seinem Plan übereinstimmen. Das wird hier deutlich. Ja, David sagt, ich will dir die Ehre geben und dazu will ich ein Haus bauen. Und er sagt, okay, Ehre geben ist gut, aber das mit dem Haus bauen, ne, da habe ich mal noch ein Wörtchen zu sagen dazu. David will das Richtige, ja, die Ehre Gottes. Und Gott lehnt diesen Hausbau ja auch nicht prinzipiell ab. Das wissen wir dann aus den späteren Zeiten. Ne? Aber Gott hat seine Zeit dafür und die ist noch nicht da. Beziehungsweise, was für David ja nun besonders schlimm zu hören eigentlich ist, der richtige Baumeister ist noch nicht da. Und das kann schon ein Schock sein. Du willst Gott die Ehre geben und Gott sagt, no. Das ist die Frage, wie kann man mit so einer Nachricht umgehen? Wie geht man damit um? Ja, das Richtige zu wollen, aber zum falschen Zeitpunkt. Ja, die schönen Träume zerplatzen am Widerstand Gottes. Die Frage ist, lässt sich David das sagen? Ja, lässt er sich da stoppen? David hätte in seiner Königsmacht auch zu Nathan sagen können, da musst du dich wirklich verhört haben, na, das kann nicht sein, ich lass nicht zu, dass du mir meine schönen Träume zerstörst. Und die Frage ist, wird er auf einem trotzigen dennoch bauen Segen liegen? Wir kennen ja so eine Situation, als die 12 Kundschafter da und so, ne, die 10 Kundschafter erst sagen, es geht nicht, und dann sagt Mose, ja, weil ihr gesagt, es geht nicht, ne, deswegen, und sagen sie, jetzt gehen wir doch. Und es hat dann richtig Schaden gemacht. Ja, so ein trotziges Dennoch-Bauen hätte da keinen Segen gehabt. Und so ist es manchmal, dass Gott unsere Pläne korrigiert, wenn man zuhört. Gott korrigiert manchmal unsere Pläne. Das heißt nicht, dass unsere Absichten verkehrt sind, ja, und Gott die Ehre zu geben, aber manchmal hat Gott bessere Absichten noch hinter einem Nein. Das dürfen wir auch mal akzeptieren. Ja, wenn Gott manchmal Nein sagt, dann nicht deswegen, weil er uns eine reindrücken will, sondern weil er eigentlich das noch Bessere will, auf das wir selber gar nicht gekommen sind. Ja, und das, was noch dazu kommt, dieses Nein Gottes kann manchmal von einem Menschen gesprochen werden, der das in Gottes Auftrag tut. Ja, das ist dann auch manchmal besonders schwierig, auch zu akzeptieren. Und die Frage ist, können wir das ertragen? Ja, wir haben Vorstellungen, wir haben Pläne, wir sagen, so muss es sein. Und dann kommt jemand und sagt, also ich habe von Gott den Eindruck, das wäre jetzt nicht an der Zeit. Sind wir dann zur Korrektur fähig? Was mich begeistert hier in diesem Bericht, David konnte das. David war zur Korrektur fähig. Er ließ sich darauf ein. Und was ich noch beeindruckender finde an David ist, er half mit, dass der andere Plan Gottes seine beste Ausführung finden konnte. Ja, er erfährt, dass Gott seinen Sohn Salomo für diesen Bau vorgesehen hat. Ja, da steht, da ist dieser Vers. Ja, Gott sagt zu ihm, also nicht du sollst mir mein Haus bauen, sondern dein Sohn Salomo. Und da wäre es ja jetzt vielleicht denkbar gewesen oder wir hätten vielleicht so reagiert, dass wir uns im besten Fall gleichgültig, im schlechtesten Fall bockig dann gesagt haben, na gut, dann macht's eben. Ne? Ihr wisst ja, was der sächsische König bei seiner Abdankung 1918 gesagt hat, ja? Dann macht doch euren Scheiß alleine. Euren Dreck. Okay, euren Dreck alleine. Ja. Aber das ist manchmal in uns drin, oder? Wir haben Pläne und dann zur Not erkennen wir noch, okay, Gott sagt dann nein, okay, dann halte ich mich raus, ne? Dann macht euer Ding. Was mich wirklich begeistert, wir hören von David etwas anderes. Er akribisch bereitet er alles für diesen Bau, der da mal irgendwann kommen soll, schon vor. Er stellt schon Bauarbeiter an, er kauft schon Material, ja, also das muss ja da die Zedern da aus dem Libanon kommen und sowas, ne? Er guckt nach Bauleuten, Baumeistern, ja, wer wäre da, ne? Und so und bereitet alles vor, damit sein Sohn diesen Bau dann vollenden kann. Kann man gut nachlesen in der 1. Chronik 22. Das ist eine interessante Geschichte. Aber was da im Herzen von David ist, das fasziniert mich. Er will Gott die Ehre bringen und wenn Gott sagt, so nicht, sondern anders, dann ist David fähig zu sagen, okay, da lasse ich mich drauf ein und ich unterstütze den anderen Plan, ich ziehe mich da nicht schmollend zurück und sage, dann mach's doch selber. Und wisst ihr, wie ich in Gemeinden manchmal unterwegs bin, wie ich diese Haltung auch schon, wie die mir begegnet ist. Ja, zur Not noch sagen, okay, aber dann ohne mich, schade. Schade. David war für seinen Sohn Salomo so ein Segen, weil er so vorbereitet hat. Wer weiß, ob Salomo so einen schönen Tempel hätte bauen können, wenn David da nicht die Voraussetzung geschaffen hätte. Ich finde das nachahmenswert. Ja, im Herzen den Willen zu haben, Gott die Ehre zu bringen, über alle menschlichen Befindlichkeiten hinaus. Ja, wir haben auch Pläne und Ideen und das ist gut und notwendig und anzuerkennen. Gott schätzt das, wenn wir uns da investieren. Aber Gott darf doch immer noch das letzte Wort dazu sprechen, oder? Also das müssen wir ihm schon zugestehen. Und wenn das bedeutet, dass sein Weg ein anderer ist, als ich mir das dachte, und wenn es ein Weg ist, auf dem ein anderer statt meiner ihn gehen soll, dann bin ich bereit, ihn zu unterstützen, zu helfen und zu begleiten. Das ist eine Frage. Bin ich dann bereit? Habe ich die Größe? Ja, ist mir die Ehre Gottes so viel wichtiger als mein eigenes Befinden? Alles zu Gottes Ehre, nicht zu meiner. David war bereit, da persönlich zurückzustecken, damit Gottes Plan gelingt. Und das hat übrigens seinen Lohn, dazu kommen wir jetzt. In unserem Bericht wird deutlich, dass Gott David nicht vergisst. Er lässt ihn da jetzt nicht dastehen und sagen, okay, schöne Gedanken gehabt, ne? War ein Griff ins Klo, ja, ich mach's anders. Sondern Gott kümmert sich um David und geht mit ihm. Ja, Davids Herz war ganz auf Gott gerichtet. Ja, David wollte Gott die Ehre bringen, ein Haus bauen, einen Ort schaffen, an dem Gott verehrt wird. Und das war so nach dem Willen und dem Plan Gottes nicht möglich. Aber Gott spricht über David in diesem Text, ja, 2. Samuel 7. Und wir dürfen das wissen, auch über dem, der sein Herz ebenfalls auf Gott ausrichtet und ihm gehorsam ist, wunderbare Verheißung aus. Könnt ihr nachlesen, er spricht da wunderbare Verheißung aus. Und diese Verheißungen beantworten das Sehnen des Herzens Davids auf ganz geniale Weise. David wollte ja, das war seine Absicht, Gottes Namen groß machen. Dein Name soll groß sein. Ja, und deine Stätte, wo du wohnst, soll das widerspiegeln. Das war in ihm. Und wir lesen die Antwort Gottes im 2. Samuel 7, Vers 9. Ich mache dir einen großen Namen. Man muss ja wissen, Israel war ja kein Großreich. Ne? Und trotzdem sagt Gott, weil du meinen Namen groß machen willst, deswegen stelle ich mich zu dir und mache dir einen Namen. Ist das nicht genial? Ja, bloß weil die Pläne Davids jetzt nicht in die Realität kamen, heißt es ja nicht, dass Gott ihn fallen lässt, sondern sagt, ich gehe mit dir weiter. Ich gebe dir Zukunft. Ja, ein großer Name, das hieß ja damals, du wirst nie vergessen werden. Ja, das hatte ja was von Ewigkeitswert, dieser Zuspruch. Ich will dir einen großen Namen machen. Das Zweite, was Gott David verheißt, ja, David wollte also mit dem Tempelbau Gott einen Ort stiften, an dem er verehrt wird. Ja, das Zelt stand ja für die Wanderung, für das Hin und Her. Und der Tempel soll ein Ort sein, an dem Gott verehrt wird. Und nun lesen wir im 2. Samuel 7, Vers 10. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt. Wahnsinn, oder? David wollte es also, dass da ein Ort ist, an dem, zu dem alle kommen und Gott verehren. Und Gott sagt, weil du das willst, deswegen ja, schaffe ich einen Ort, wo Sicherheit ist. Das ist ja unsere tiefste Sehnsucht, sicher zu sein. Ja, und Gott sagt, das, bei mir ist dieser Ort, ich schaffe dir das. Du musst nie wieder Angst haben. Nie wieder diese Unruhe. Ja, nie wieder dieses Nicht-Wissen, wohin. Ich stehe zu dir, ich mache dein Leben sicher. Und das Dritte ist, David wollte ja Gott ein Haus bauen, ja, zu diesem Zweck der Verehrung. Und wir lesen dann im Vers 11, so verkündigt dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Genial, oder? Ein Haus, das heißt ja die Dynastie, die Königsdynastie, ja, dass immer ein Sohn auf dem Königsthron sitzen will. Und diese Linie geht ja bis zu Jesus hin, lesen wir im Matthäus-Evangelium, im 1. Kapitel, bis zu Jesus hin. Und diese Verheißung, ich will dir ein Haus bauen, hat also Ewigkeitswert. Bis hin zu Jesus, den Messias, den Erretter der Welt. Weil es in deinem Herzen war, mir ein Haus zu bauen, ja, also etwas für mich zu tun, zu meiner Ehre, deswegen baue ich dir ein Haus und gebe dir Ewigkeitswert. Wie genial ist das, oder? Und das sind ja nicht nur Verheißungen an David, das möchte ich nochmal sagen, ja, das sind ja Verheißungen an jeden, deswegen sind diese Berichte uns überliefert, der sich investiert, der sagt, deine Ehre über allem in meinem Leben. Alles, was in meinem Leben geschieht, soll dir zur Ehre geschehen. Und wenn das in unserem Herzen ist, dann sind diese Verheißungen für uns heute genauso gültig wie für David damals. Amen. Es ist einfach ein Geheimnis, dass Gott sich nicht schenken lässt. Ja, was wir ihm bringen, das beantwortet Gott auf eine Weise, die weit über unsere Erwartungen hinausgeht. Ja, es ist ja nicht so, dass wir uns auf den Zahnfleisch erstmal hinkrauchen und sagen, Herr, das Letzte für dich, ne? Und dann lass mich in der Wüste sterben. Sondern Gott sagt, wenn du mir das bringst, was dein ist, dann gebe ich dir, was mein ist. Und wer hat mehr? Ja. Wir haben jetzt in Penich, da mache ich so einen Kurs gelesen im Epheserbrief. Ja, wir haben, Gott spricht uns jede Segnung der himmlischen Welt zu. Könnt ihr nachlesen. Epheser 1. Jede Segnung, die im Himmel ist, ist uns zugesprochen, wenn unser Herz auf seine Ehre ausgerichtet ist. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob unsere Ideen immer so perfekt sind, wie wir diese Ehre Gottes da bauen wollen. Da kommt es nicht darauf an, ob das perfekt ist. Gott korrigiert das dann schon. Ja, bei David war das auch nicht so. Ja, Gott korrigiert es zu unseren Gunsten. Die Frage ist, ob wir das zulassen. Ja, wenn wir schlau sind, ja. Aber wir dürfen das wissen. Gott beschenkt uns nach unserer Hingabe. Ja, wenn mein Herz auf Gott gerichtet ist, dann richtet Gott alles, was er hat, auf uns. Alles ist gut. Wer also viel investiert, wird viel empfangen. Und vielleicht dürfen wir diese Frage, also die Frage des Davids, auch in unseren Alltag mitnehmen. Ich möchte es zum Schluss mal so noch mitgeben. Herr, was macht dir Ehre? Das will ich tun. Das soll mal über diesen Tag stehen. Herr, was macht dir Ehre? Das will ich tun. Und dann dürfen wir mit seiner Antwort rechnen. Amen. Amen. Wir wollen noch eine Zeit haben der Reflexion, des Gebetes auch. Ja, ein paar Augenblicke auch still sein und gern beten. Ich beginne sie mal auch noch, indem wir miteinander beten. Herr, hab Dank, dass du solche Zusagen machst, dass du uns zeigst, was dir wichtig ist. Herr, nicht unsere Meinungen, sondern unser Herz. Und das wollen wir jetzt öffnen und wollen, Herr, dir gestatten, dass du da hineinschaust. Herr, du kennst doch manches, was in unserem Herzen ist, was vielleicht nicht so gut ist, Herr, was dir keine Ehre gibt. Herr, wir wollen es dir hingeben. Wir wollen diese Chance nutzen, dass du all das, was du hast, in unser Herz hineingießen kannst. Herr, und es soll dir gehören und deine Ehre soll über allem stehen. Amen.